Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Anne Seidel. Guten Morgen. Das Bündnis Sarah Wagenknecht ist erst wenige Monate alt, könnte aber schon bald an zwei Landesregierungen beteiligt sein, in Sachsen und Thüringen. Was sagen die Kirchen dazu? Wie stehen sie zu der neuen Partei von Sarah Wagenknecht? Und wie steht das BSW zur Kirche? Antworten gibt's gleich hier in Tag für Tag. Außerdem geht es um einen russischen Priester, der nach Russlands Angriff auf die Ukraine sein Land verlassen hat und heute in Georgien im Exil lebt. Sowohl in Sachsen als auch in Thüringen könnte das Bündnis Sarah Wagenknecht entscheidend sein für die schwierige Regierungsbildung. Bei den Landtagswahlen vor zwei Wochen kam das BSW in beiden Bundesländern auf ein zweistelliges Ergebnis und in beiden Ländern gab es bereits Gespräche zwischen der CDU und der Gründerin des BSW, Sarah Wagenknecht. Während die Politikerinnen und Politiker also auf der Suche sind nach inhaltlichen Schnittmengen, stellen sich auch die Kirchen in beiden Bundesländern die Frage, wie sie mit dieser neuen und auf Anhieb so erfolgreichen Partei umgehen sollen. Gar nicht so einfach, diese Frage, denn Religion war im Wahlkampf des BSW kein Thema. Kaum jemand weiß also, was da von Wagenknechts neuer Partei zu erwarten ist. Unser Kollege Andreas Roth hat daher nachgefragt bei Wissenschaftlern, bei Vertretern der evangelischen Kirche und bei einem Politiker des BSW.
Ingolf Huhn eilt durch das Foyer des Sächsischen Landtags. Am Eingang zückt er vor der Pförtnerin seinen Abgeordnetenausweis. Er hat ihn gerade erst bekommen.
Sie hatten so nett gefragt, wer ich bin. Also ich bin Ingolf Huhn, ich bin jetzt neu als Abgeordneter hier fürs BSW. Aha. Da sehen wir uns dann öfter.
Die Glastür öffnet sich. Jetzt ist er drin. Der Opernregisseur Ingolf Huhn verwandelt sich in einen Politiker.
Es macht ein all das Neue, was jetzt hier passiert, schon ziemlich atemlos. Ich habe nie was in dem Sinne mit Politik zu tun gehabt, aber als DDR-Bürger hat man natürlich ständig mit Politik zu tun gehabt und hat immer, gerade wenn man in der Kirche, ich bin seit ich 15 bin in kirchlicher Jugendarbeit und immer zu dabei, hat man ständig mit Politik zu tun gehabt, aber natürlich nicht auf so eine institutionelle Weise.
Gerade 9 Monate ist es her, dass Ingolf Huhn an Sarah Wagenknecht schrieb und seine Unterstützung anbot. Der frühere Theaterintendant aus dem Erzgebirge, der seit 23 Jahren ehrenamtlich die Kirchentagsarbeit in der evangelischen Landeskirche leitet. Die frühere Kommunistin Wagenknecht schrieb zurück. Huhn wurde zu einem der ersten Mitglieder der neuen Partei, die ihren Namen trägt.
Es treibt einen ja die Not. Also man macht sowas ja nicht so aus Dummdiddelei und das ist auch nicht vergnügungssteuerpflichtig, glaube ich. Wir sehen Gewalt, wir sehen Kriege, wir sehen, wie sich auch so das Bewusstsein in der Gesellschaft dafür verschiebt, dass einfach Gewalt und auch kriegerische Gewalt auf einmal sowas Erstrebenswertes ist oder wenigstens was, was akzeptiert wird. Und das halte ich nicht aus. Das, denke ich, kann man als Christ auch nicht aushalten.
Die Kirchen aber schauen das Bündnis Sarah Wagenknecht bisher ähnlich distanziert an wie die AfD und behandeln sie auch ähnlich. Tobias Bilz, der evangelische Landesbischof in Sachsen, lud zu seinen Gesprächen mit den Spitzenkandidaten vor der Landtagswahl das BSW nicht ein.
Es ist natürlich vollkommen klar und wahrnehmbar, dass auch die BSW sich in den Bereich bewegt, den man eher populistisch auch erstmal in erster Linie zuordnen muss.
Sagt Christoph Seele. Er ist im Evangelischen Landeskirchenamt der Beauftragte für die Beziehungen zur Politik im Freistaat Sachsen. Was das BSW genau will, auch im Blick auf die Kirchen, das ist nicht nur für ihn noch vollkommen unklar.
Wir haben einzig eigentlich als Quelle das Wahlprogramm der BSW und in diesem Wahlprogramm steht eigentlich überhaupt nichts zur Kirche oder Religion drinne. Das heißt, für uns ist das im Augenblick noch ein absolut vernebeltes Feld und wir müssen hier erstmal uns langsam rantasten.
Der Politikwissenschaftler Jannik Treiber von der Technischen Universität Dresden beobachtet die junge Partei von Anfang an.
Wenn wir uns die Wahlprogramme zur Landtagswahl angucken, jetzt in Sachsen und Thüringen, dann sehen wir, dass es auch in Sachsen eigentlich keine Rolle spielt. Da kommt das Wort Religion nur einmal im Kontext von religiösem Extremismus vor. Da geht es dann auch um Islamismus. Lediglich das Thüringer Programm erwähnt das an 2 Stellen. Einmal geht es darum, dass man die Kirche als Institution unterstützen möchte, Kirchen, also die Gebäude, zu erhalten als denkmalpflegerischer Akt gewissermaßen und dass man sich einen interreligiösen Dialog wünscht.
Im Sächsischen Landtag kommt Ingolf Huhn gerade von der zweiten Sitzung seiner neuen Fraktion. 15 Mitglieder hat sie, gut die Hälfte ehemalige Mitglieder der Linkspartei. Wie viele Christen sind unter den erst rund 70 Mitgliedern des sächsischen BSW, das weiß Ingolf Huhn nicht.
Es gibt eine Handvoll von Leuten, die Christen sind, die in der Kirche sind. Man kennt die noch nicht alle. Es gibt keine Ablehnung und keine Verbrüderung.
Mit Sarah Wagenknecht, lange Verteidigerin der SED und Vordenkerin der kommunistischen Plattform, hat Ingolf Huhn kein Problem, ganz im Gegenteil. In den Zielen sieht er viel Gemeinsames.
Das BSW hat ja im Untertitel Vernunft und Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit ist ja das, was wir als Christen und als Kirchen wollen, wofür wir kämpfen. Und dass ich, wenn ich mich mit dem beschäftige, was Jesus von uns will, nicht der Meinung sein kann, dass man Waffen benutzen kann. Wenn man in der DDR aufgewachsen ist und in der kirchlichen, besonders Jugendarbeit und nachher Erwachsenenarbeit viel zu tun hatte, dann weiß man, dass man sich nicht zurücklehnen kann.
Jetzt im Augenblick würde ich sagen, lieber BSW, SPD und CDU als CDU und AfD.
Dass Harald Wagner das sagt, ist auf den ersten Blick erstaunlich, denn der evangelische Theologe und frühere Bürgerrechtler hat im Regime der SED viele Monate im Gefängnis gesessen als politischer Häftling. Heute analysiert er als Soziologieprofessor an der Evangelischen Hochschule Dresden die Verhältnisse möglichst nüchtern.
Bei der Sarah Wagenknecht geht es mir so, dadurch, dass sie sich so offen hinstellt und positioniert, verschleiert sie ihren Hintergrund nicht. Also sozusagen, sie vertritt die Position aus der Linken, die aus der Tradition der SED in die Linke hineingekommen sind. Also ordnungspolitische Sachen, endlich wieder Disziplin, die Schüler sollen vorgegebene Sachen, das sind alles Sachen, die in der DDR anerkannt waren. Das Problematische ist, wie gesagt, dass dort sie quasi missionarisch auftritt.
Der konservative Ansatz des BSW könnte indes auch christliche Wählergruppen ansprechen. Zwar hat die Wagenknecht-Partei nach einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen von Christen in Sachsen und Thüringen deutlich weniger Stimmen erhalten als von Nichtchristen, aber es gibt durchaus Schnittmengen, beobachtet der Politikwissenschaftler Yannick Treiber.
Man kann sich natürlich dadurch, dass das BSW ja in gewisser Weise auch konservative Töne anschlägt, gesellschaftlich konservative Töne anschlägt, sicherlich darauf einstellen, dass an der einen oder anderen Stelle auch zum christlichen Abendland oder ähnliches Bezug genommen wird, gerade wenn es um die Abgrenzung gegenüber muslimischen Migranten geht.
Auch der frisch gebackene Abgeordnete Ingolf Huhn, der in der DDR neben Opernregie auch Theologie studiert hat, sieht mehr Gemeinsames als Trennendes zwischen BSW und Kirche.
Christus ist bei den Armen und da guckt das BSW hin. Das guckt auf die Leute, die wenig haben, denen es schlecht geht, die am Ende wenig Rente haben. Das ist eine ähnliche Zielrichtung.
Wenn ich allein mal die beiden Schlagworte aus dem Wahlprogramm der Partei hier für Sachsen nehme, Frieden und Gerechtigkeit, das sind natürlich Kernpunkte, wo wir als Kirche sagen, das sind auch unsere Themen.
Räumt auch der Politikbeauftragte der Sächsischen Landeskirche Christoph Seele ein und blickt zugleich auf das Nein des BSW zu Waffenlieferungen für die Verteidigung der Ukraine sowie auf das Nein zu einer großzügigen Aufnahme von Migranten.
Es wird mit Sicherheit auch streitbare Themen geben, was sich jetzt abzeichnet. Migration beispielsweise, auch die Frage der Friedensethik.
Tschüss.
Die Sitzung von Ingolf Huhns neuer Fraktion ist zu Ende. Er muss los nach Greiz. Dort leitet der Regisseur ein Theaterfest. Draußen vor dem Landtag hält er kurz inne und lässt den Blick über die Elbe schweifen.
Was für ein schöner Blick.
Ob seine junge Partei oder gar er selbst demnächst in Regierungsämtern sitzen werden oder ob das BSW bald wieder implodiert, alles ist möglich. Es ist ein Blick ins Offene.
Wie steht das Bündnis Sarah Wagenknecht zu Religion und Kirche? Andreas Roth hat versucht, das rauszufinden. Kirchen, egal ob katholisch, evangelisch oder orthodox, betonen gerne ihr Engagement für den Frieden. Das heißt aber nicht, dass alle Kirchenoberhäupter auch automatisch Pazifisten sind. Das Oberhaupt der russischen orthodoxen Kirche, Patriarch Kirill, ist es definitiv nicht. Er ist ein Unterstützer von Präsident Putin und befürwortet den Angriffskrieg auf die Ukraine. Und mehr noch, er stellt diesen Krieg als Friedensmission dar und hat angeordnet, dass in orthodoxen Kirchen für den Sieg der russischen Armee gebetet wird. Priester, die sich dem widersetzen und zum Beispiel das Wort Sieg im Gebet durch das Wort Frieden ersetzt haben, wurden abgestraft, manche suspendiert. Auch der russische Priester Oleg Bartow ist nicht einverstanden mit dem Krieg in der Ukraine. Er hat daher seine Gemeinde in Moskau verlassen und ist nach Georgien gegangen, ins Exil. Gesine Dornblüt hat Oleg Bartow in seiner neuen Heimat Tiflis getroffen.
Oleg Bartow steigt aus einem schon etwas älteren Kleinwagen. Gerade hat er seinen Sohn von der Schule abgeholt. Bartow trägt ein kurzärmliches Hemd und eine weite Hose. Allenfalls sein halblanges Haar und sein Vollbart lassen erahnen, dass er Priester ist. Priester der russischen orthodoxen Kirche. Seit mehr als 2 Jahren lebt er in Georgiens Hauptstadt Tiflis.
Wir sind hier mitten im Zentrum. Das Haus ist aus dem 19. Jahrhundert. Der Zustand ist, sagen wir mal so, interessant, wie fast in der ganzen Altstadt von Tiflis.
Im Treppenhaus hängen Leitungen wirr von den Wänden, die Marmorstufen bröckeln, es ist dunkel. Kein Vergleich zum herausgeputzten und protzigen Moskauer Stadtzentrum, wo Bartow lange und leidenschaftlich Priester war. Seine kleine Kirche in Fußnähe des Kremls war ein Hort liberaler Christen. Als Russland am 24. Februar 2022 großflächig die Ukraine angriff, stürzte ihn das in eine Krise.
Wir haben uns noch am 24. Februar auf Bitten der Gemeindemitglieder zu einem Friedensgebet versammelt. In den Folgetagen habe ich immer wieder gesagt, dass man aus christlicher Sicht unmöglich akzeptieren kann, was passiert. Ich war sehr niedergeschlagen.
Bartow hatte gerade eine Covid-Infektion überstanden.
Ich glaube, es war eher die Sorge wegen des Krieges, aber der Arzt hat mir ein Post-Covid-Syndrom bescheinigt. So konnte ich mich aus gesundheitlichen Gründen vom Dienst in der Kirche freistellen lassen.
Und das war nötig, denn Bartow hatte schon früher den Zorn der Kirchenleitung auf sich gezogen, weil er sich in Russland für politisch Verfolgte eingesetzt hatte. Nun verbreiteten sich seine Antikriegspredigten massenhaft im Internet und er fürchtete ernsthafte Repressionen.
Also haben wir entschieden, wegzufahren. Nach Georgien. Wir kannten das Land. Ich habe damals gehofft, ich könnte schnell wieder zurückkehren und meinen Dienst in der Gemeinde in Moskau fortsetzen. Uns schien, der Irrsinn werde nicht lange dauern.
Ein Irrtum. Längst hat ein jüngerer Priester Bartows Platz in der Moskauer Gemeinde eingenommen, einer, der kein Problem damit hat, in der Liturgie für den Sieg der russischen Armee zu beten, wie von Patriarch Kirill angeordnet. Bartow, seine Frau und sein Sohn haben 2 Möpse aus Moskau mitgebracht. Beide springen zu ihm auf das Sofa. Auf dessen Lehne türmen sich Plüschtiere. Nach der Flucht aus Russland fand Bartow in Georgien eine Kirche, in der die Liturgie überwiegend in russischer Sprache abgehalten wird. Einen Monat durfte er dort regulär als Priester arbeiten. Seitdem hilft er nur noch gelegentlich aus.
In den Kirchen sagen sie mir, dass nicht alle in den Gemeinden glücklich sind, wenn ein russischer Priester kommt. Sie wollen Streit in der Gemeinde vermeiden.
Russen sind in Georgien nicht unbedingt willkommen. Georgien war fast 200 Jahre lang russisch besetzt. 2008 rückten russische Truppen bis kurz vor die Hauptstadt Tiflis vor. Und Russland hält aktuell 1/5 des georgischen Staatsgebietes besetzt. Die meisten Georgier sind proeuropäisch eingestellt. An den Häuserwänden in der Tiflisser Altstadt sind Graffiti zu sehen wie »Russia is a terrorist state«, »Russland sei ein Terrorstaat«. Auch in der Straße, in der Bartow, der russische Priester, wohnt. Er sagt, im Alltag seien die Einheimischen meist freundlich zu ihm. Dennoch hat er vor allem mit anderen Russen Kontakt.
Mehrere Familien aus meiner Moskauer Gemeinde sind gleichfalls in Tiflis gelandet. Dazu einige Familien aus einer befreundeten Moskauer Gemeinde, die ich schon von dort kannte. Wir halten Kontakt und sie bringen ihre Freunde mit, wenn die Seelsorge brauchen. Der Schmerz angesichts dessen, was geschieht, verschwindet nicht. Er ist eine Konstante seit 2,5 Jahren.
Seine Bekannten sagten ihm ständig, dass sie mit ihren Gefühlen nicht zurechtkämen, besonders nicht mit dem Hass auf die Verursacher des Krieges. Vor kurzem hatte Bartow Besuch von Alexei Uminski. Der populäre Moskauer Priester wurde Anfang des Jahres abgesetzt, weil er sich geweigert hatte, Kirills Kriegsgebet in die Liturgie aufzunehmen. Uminski lebt mittlerweile in Paris. In Bartows Wohnzimmer haben die beiden ein Video produziert, in dem sie darüber diskutieren, ob man in diesen schwierigen Zeiten Freude empfinden dürfe. Man müsse es sogar, sagt Bartow.
Apostel Paul же сказал, всегда радуйтесь, не радуйтесь, когда только хорошо.
Der Apostel Paulus hat gesagt, freut euch immer. Freut euch nicht nur, wenn alles gut ist ringsum. Er war selbst in Gefängnissen und hat sehr viel durchgemacht. Und danach hat er geschrieben, freut euch immer. Also ist das möglich. Zumindest haben wir diese Aufgabe, die Freude nicht zu verlieren trotz der Tragödien, ohne die Augen vor den Tragödien zu verschließen. Beides existiert nebeneinander.
Um in Georgien finanziell über die Runden zu kommen, betätigt sich Bartow als Fremdenführer, auf Russisch für Russen. Vieles musste er sich selbst erst aneignen.
Wenn es die Leute interessiert, rede ich über Kirchenthemen, sonst über die Geschichte und Kultur Georgiens und über das, was Georgien und Russland verbindet.
Viele Georgier aber sind eher um Abgrenzung bemüht. Sie haben ausgeprägte eigene Traditionen, die mit Russland nicht viel zu tun haben. Schon im 4. Jahrhundert erklärte Georgien das Christentum zur Staatsreligion, lange vor Russland. Bereits im frühen Mittelalter gab es in Georgien Universitäten, die sich an Europa und Byzanz orientierten. Georgier haben eine eigene Sprache und Schrift, Russisch wurde ihnen aufgezwungen und die jungen Leute sprechen es heute nicht mehr. Zigtausende Russen, die aufgrund des Krieges nach Georgien gekommen sind, ignorieren das. Auch Bartow und seine Frau.
Ich kann einfachste Sachen lesen, sprechen aber nicht. Solange es die Wahl gibt, spreche ich Russisch.
Von der aktuellen Politik in Georgien hält Bartow sich fern. Die Regierung Georgiens ist offen pro-russisch. Im Frühsommer demonstrierten zigtausende Georgier gegen diesen Kurs direkt vor Bartows Haustür. Er musste sich den Weg durch die Menschenmenge bahnen. Für Bartow ist es ein Déjà-vu. Wieder kommt es zu einem Angriff der Regierung auf die Zivilgesellschaft und wieder wird eine Regierung ideologisch stabilisiert von einer Kirche, in diesem Fall der georgischen orthodoxen Kirche. Kommentieren möchte er diese Nähe von Staat und Kirche nicht.
Es ist ein Segen, dass wir uns hier mehr oder weniger sicher fühlen können.
Bartow hat sich schon oft aus dem Fenster gelehnt, jetzt will er offenbar seine eigene Haut retten und die von Frau, Sohn und Möpsen.
Und Gesine Dornblüt hat ihn getroffen, den russischen orthodoxen Priester Oleg Bartow, der heute in Georgien im Exil lebt. Heute, vor genau 2 Jahren, ist im Iran eine junge Frau gestorben, nachdem sie von der iranischen Sittenpolizei verhaftet worden war. Jina Mahsa Amini. Ihr Tod hat damals landesweite Massenproteste ausgelöst. Vor allem auch viele Frauen haben für Gleichberechtigung demonstriert. Ihr Protestslogan, Frau, Leben, Freiheit, ging um die Welt. Als Zeichen der Solidarität mit den Protestierenden haben sich damals viele Frauen, im Iran, aber auch weltweit, die Haare abgeschnitten. Diese Protestgeste wurde damals aber nicht neu erfunden, sondern hat im Iran eine lange Tradition, wie Murat Bayraktar berichtet.
Jin Jian Azadi, sagt die schwedische Abgeordnete Abir Al-Sahlani im Europäischen Parlament.
Women, life, freedom.
Frau, Leben, Freiheit. Dann schaut sie mit ernster Miene in den Plenarsaal, nimmt eine große Schere in die Hand und schneidet sich am Rednerpult ihr langes schwarzes Haar.
Herzlichen Dank.
Es ist eine kämpferische Rede im Oktober 2022 als Reaktion auf den gewaltsamen Tod der kurdischen Iranerin Jina Mahsa Amini, kurz nachdem sie von der Sittenpolizei verhaftet und geschlagen wurde. Haare schneiden aus Protest, das sei allerdings nicht neu gewesen, sagt die iranische Autorin Farzaneh.
Das Ziel ist Protest und Trauer. Haare abschneiden bedeutet Trauer, es bedeutet Wehklagen. Das geht zurück auf die Geschichte des Iran. Seit der Antike schneiden Frauen ihre Haare als eine Art Trauerzeremonie. Sein Haar zu verhüllen bedeutet heute, dass man für das Regime ist. Sein Haar nicht zu verhüllen bedeutet, dass man gegen das Regime ist.
Für die Islamische Republik Iran, für das Regime der Mullahs, ist die Kopftuchpflicht eine zentrale Säule ihrer Existenz. Die deutsche Islamwissenschaftlerin Katayoun Amirpour betrachtet die Haare der Frauen als ein Symbol, das für all das steht, was den Menschen im Namen des Islam verweigert wird.
Es steht dafür, dass die Menschen ihr Recht auf Selbstbestimmung geltend machen wollen. Und zwar nicht nur in Bezug darauf, wie sie ihre Haarpracht tragen wollen, sondern dass sie als Angehörige einer sprachlichen Minderheit, 50% aller Iranerinnen sind Angehörige einer sprachlichen Minderheit, zum Beispiel ihre Sprache in der Schule lernen dürfen. Das gilt für die religiösen Minderheiten, für die konfessionellen Minderheiten. Also insofern ist das Thema Kopftuch in Iran eines, in dem das große Ganze steckt. Und es steht vor allem für das Recht auf Selbstbestimmung.
Diese Selbstermächtigung nimmt auch die 35-jährige Teheranerin Golnaz für sich in Anspruch. Seit dem Tod von Mahsa Amini trägt sie kein Kopftuch mehr. Ihre Haare schneidet sie sich aber nicht ab.
Das Haareschneiden ist ja ein Protest gegen Kontrollverlust. Wenn ich keine Kontrolle über meine eigenen Haare habe, dann schneide ich sie aus Protest. Ich persönlich habe es nicht getan und möchte es nicht tun. Denn ich denke, dass es dem Regime in die Hände spielt, das uns unsere eigenen Haare berauben will.
Haare spielen allerdings nicht nur in den letzten Jahrzehnten der Islamischen Republik eine Rolle im Iran. Im persischen Heldenepos Shahnameh von Ferdowsi, dem wohl längsten Gedicht der Welt, tragen alle Frauenfiguren lange, prachtvolle Haare. Die als Königsbuch bekannten Verse erzählen eine Geschichte, in der die Islamwissenschaftlerin Katayoun Amirpour einen Bezug zu den Protesten in der Gegenwart sieht.
Im Königsbuch gibt es eine Persönlichkeit, Farangis, die aus Trauer und Wut über den ungerechten Tod ihres Mannes sich die Haare abschneidet und diese Haare auf sein Grab legt. Insofern ist seit diesen uralten Zeiten im persischen Kulturraum, im iranischen Kulturraum, das Abschneiden der Haare, was wir auch im Zuge der Proteste sehr häufig beobachtet haben, ein Zeichen für Trauer über den ungerechten Tod. Und ungerecht ist hier eben genau das Schlagwort.
Vor 2 Jahren starb im Iran Jina Mahsa Amini. Damals schnitten viele Frauen ihre Haare ab. Murat Bayraktar über eine Protestgeste mit langer Tradition. Und das war Tag für Tag an diesem Montag. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Hier im Deutschlandfunk geht's gleich nach den Nachrichten weiter mit der Sendung Kontrovers. Und da diskutiert gleich mein Kollege Theo Gers mit seinen Gästen die Frage, was bringt die deutsche Wirtschaft wieder nach vorn? Sie können auch gerne mitdiskutieren, wenn Sie mögen. Rufen Sie an unter 00800 446 4464 oder Sie schreiben eine E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Ich bin Anne Seidel. Kommen Sie gut in diese Woche.